Ich habe einen Traum. Den Traum eines Internets, in dem Frauen nicht damit rechnen müssen, als Schlampe bezeichnet zu werden. Oder einfach anhand ihres Aussehens abgestempelt zu werden. Den Traum eines Internets, in dem wir miteinander diskutieren können, ohne uns anzubrüllen oder dem anderen den Tod zu wünschen. Ich habe einen Traum. Den Traum eines Internets, in dem das Netz als Instrument der Aufklärung und nicht als Instrument der Desinformation eingesetzt wird. Den Traum eines Internets, in dem nicht derjenige die größte Aufmerksamkeit erreicht, der die meiste Wut auslöst. Ich habe einen Traum. Den Traum eines Internets, in dem man nicht ständig damit rechnen muss, dass das eigene Gerät einen überwacht, einen trackt und diese Information anderen einfach weitergibt. Ich habe einen Traum. Den Traum eines Internets, in dem große Konzerne nicht unsere Zukunft bestimmen. Den Traum eines Internets, in dem große Konzerne auch Steuern zahlen, so wie alle anderen. Ich habe einen Traum. Den Traum, dass wir das Internet zu jenem aufklärerischen, demokratischen Medium machen, das es eigentlich sein sollte. Den Traum, dass wir uns nicht fremd bestimmen lassen, sondern dass wir uns unsere Zukunft selbst aussuchen. Und über diesen Traum möchte ich heute mit Ihnen reden. Der Status quo sieht anders aus. Ich werde 4 Felder ansprechen, wo der Status quo derzeit nicht so utopisch, vielleicht sogar dystopisch zu Teil ist. Und ich werde dann ein paar Vorschläge liefern, wie wir zu dieser Utopie kommen können. Konkrete Ideen, die Bestandteile einer Utopie des Internets sein können, also einer Idee des Internets, das gerechter und besser ist als dessen jetzige Form. Gehen wir gleich auf den ersten Punkt ein. Ein erster Bereich, wo es offensichtlich Probleme gibt. Ist das Feld des Hasses im Internet, speziell zum Beispiel des Hasses auf Frauen. Ich zeige Ihnen etwas, das Sie womöglich wahrscheinlich kennen. Am 30. Mai 2018 geht Sigrid Maurer, frühere Abgeordnete der Grünen, bei einem Bierlokal in ihrer Nähe, wo sie wohnt, vorbei und wird am Weg schon unangenehm angesprochen, anzüglich angesprochen. Und als sie dann zu Hause ist, sieht sie in ihrem Facebook-Account folgende Nachricht in ihrer Inbox. Und verzeihen Sie mir, dass ich das vorlese, ich möchte es aber vorlesen, weil das die Realität ist, die Frauen erleben. Es bringt nichts, das nicht vorzulesen, weil dadurch geht es nicht weg. Hallo, du bist heute bei mir beim Geschäft vorbeigegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt, als wolltest du ihn essen. Bitte, wenn du nächstes Mal vorbeikommst, darfst du ihn ohne Worte in deinen Mund nehmen und ihn bis zum letzten Tropfen aussaugen, zahle auch 3 Euro mehr, wenn du nichts verschwendest. Dein fetter Arsch turnt mich ab, aber da du prominent bist, ficke ich dich gerne in deinen fetten Arsch, damit dir einer abgeht, du kleine, dreckige Bitch. Sigrid Maurer hat sich damals erkundigt bei befreundeten Juristinnen, was sie da machen kann. Und die Antwort war, naja, nicht so viel. Zur Erklärung, es gibt schon Wege, die man vielleicht einschlagen kann, aber da sind wir großteils im Privatrecht, also nicht im Strafrecht. Und wenn Sie sich vielleicht fragen, im Strafrecht, naja, könnte das nach dem Strafgesetzbuch nicht vielleicht eine Beleidigung sein? Dann zeigt dieser Fall sehr deutlich, nach dem österreichischen Strafgesetzbuch ist das keine Beleidigung. Weil in Österreich, das ist in manchen anderen Ländern anders, in Österreich muss eine Beleidigung vor Publikum gefallen sein, also müssen mindestens 2, 3 andere Personen noch mitlesen. Wenn das unter 4 Augen passiert, kann es in Österreich zumindest nicht als Beleidigung zählen. Darum konnte sie es deswegen zum Beispiel nicht mit diesen Paragraphen anzeigen. Und sie entschließt sich, Folgendes zu machen, weil sie das nicht stehen lassen will, stellt sie es online, postet das und schreibt dazu, dass es von dem Account dieses Biergeschäfts kommt. Noch mehr, sie sagt, der Betreiber des Accounts des Biergeschäfts hätte das geschrieben. Und daraufhin wird sie geklagt, weil der Betreiber des Bierlokals sagt, er war das nicht. Jemand anders hat das abgeschickt von seinem Computer, von seiner Tastatur, aber er weiß nicht wer. Und er hat Sigurd Maurer wegen übler Nachrede geklagt. Sie haben das sicher mitbekommen. Der Fall ist in erster Instanz gegen sie entschieden worden. In zweiter Instanz ist das erstinstanzliche Urteil aufgehoben worden. Wir sind jetzt wieder quasi zurück am Start, kurz gesagt. Das ist aber nur ein Beispiel. Lassen Sie mich noch ein Beispiel geben. Ist jetzt nicht Österreich. Wir haben ein ernsthaftes Problem mit der Art, wie mit Frauen im Netz gesprochen wird. Da gab es oder gibt noch immer ein interessantes Start-up in den USA, ein Jungunternehmen, das heißt Capwing. Die verkaufen Videosoftware. Die sind für uns jetzt als Unternehmen nicht relevant. Eine Erfahrung, die sie machten, ist relevant. Capwing wurde von zwei Personen, einer Frau und einem Mann gegründet. Und die beiden sind quasi die Chefs. Und sie beschäftigt sich, sie betreibt die Kommunikation, das heißt, sie hat auch den Kundenaustausch über. Und Capwing, die haben eine Webseite und wenn man auf die Webseite geht, um zum Beispiel das Produkt zu kaufen, steht dort, Sie kennen das vielleicht von manchen Webseiten, chatten Sie mit uns. Dann kann man Fragen zum Produkt stellen. Und wenn man auf den Knopf chatten Sie mit uns, stellen Sie uns Fragen klickt, dann sieht man das Foto von ihr, von der Julia Enthoven, der Firmengründerin. Das war da so zu sehen. Sie hätte dort Fragen von Kunden beantwortet. Und was ist passiert? Sie hat auf einmal unglaubliche Beleidigungen bekommen. Dieses Firmenformular, wo man miteinander chatten konnte, wurde genutzt, um der Frau auszurichten, sie solle doch ein Nacktbild von sich schicken. Oder auch diese ähnlichen Worte, Bitch, Cunt, halt auf Englisch jetzt. Und das ist ja dann irgendwann zu blöd geworden und sie hat quasi ihrem Kollegen, ihrem Mitgründer gesagt, das freut sie nicht sonderlich. Woraufhin die beiden Folgendes gemacht haben, er hat gemeint, oder sie haben beide die Idee entwickelt, sie geben einfach sein Foto hinein. In Wirklichkeit war es weithin sie, die geantwortet hat, aber halt sein Foto. Und mit einem Schlag sind die Beleidigungen weniger geworden. Und es war richtig angenehm auf einmal, dort mit den Kunden zu diskutieren. Und das fanden beide komisch. Und sie haben sich gedacht, das ist interessant. Jetzt machen wir noch was anderes. Sie haben daraufhin ein Stockfoto, also ein Foto aus dem Internet genommen von einem Model, von einer wirklich bildhübschen Frau und haben das jetzt in das Formular hineingetan und haben geschaut, was dann passiert. Es ist noch viel schlimmer geworden. Das Model hat noch sexistischere Meldungen abbekommen und haben gesagt, aha, interessant. Und dann haben sie noch was ausprobiert, Capwing, die haben ein Firmenlogo. Und das Firmenlogo, das ist eine Comic-Katze, also eine gezeichnete Katze. Schaut ganz herzig aus. Und sie haben das Firmenlogo einfach hineingetan. Und dann passierte Folgendes. Von allen dieser vier unterschiedlichen Versuche wurde mit Abstand die Katze am freundlichsten behandelt. Und das sind Informatiker, also IT-Menschen, die machen natürlich sofort Statistiken daraus. Das ist die Statistik. Der blaue Strich sind die speziell sexistischen Beleidigungen. Und Sie sehen, der Mann hat natürlich keine sexistische Beleidigung abbekommen, aber ein bisschen Unfreundlichkeiten trotzdem. Und Sie sehen, das Model hier hat am meisten abbekommen, aber auch die ganz normale Frau auch. Und man lernt daraus, im Internet möchte man am liebsten eine Comic-Katze sein. Das steht den meisten von uns aber nicht wirklich zur Verfügung. Und das ist ein Problem. Das Internet sollte ein Ort sein, wo jeder seine Meinung mitteilen kann, seine Stimme erheben kann, ohne fertig gemacht zu werden. Und wir sehen, das passiert nicht. Und es passiert gerade bei Frauen besonders nicht. Es gibt ein zweites Problem. Das hängt auch ein bisschen mit diesem Thema zusammen. Das Internet wird nicht nur genutzt, um andere fertig zu machen. Das Internet wird auch genutzt, um einfach Falsches zu verbreiten. Und in vielen Fällen muss man davon ausgehen, dass das wissentlich passiert. Man kann es nicht immer belegen, aber vielfach ist der Verdacht schon sehr groß. Das zweite Problem, die Desinformation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das haben Sie vielleicht gesehen. Sie erinnern sich vielleicht an den unendlichen Wahlkampf im Jahr 2016, wo Österreich gleich etliche Male über den Bundespräsidenten abstimmen musste. Und das war auch, in Österreich sind Wahlkämpfe oft etwas brutaler oder etwas unsachlicher. Dieser war besonders unsachlich. Und im Rahmen dieses Wahlkampfes im Sommer hat man vielleicht, auf Facebook haben Sie es ab und zu gesehen vielleicht, hieß es oft, der Van der Bellen, der Kandidat, der kann ja nicht Präsident sein, der ist ja todkrank. Und außerdem ist er senil und außerdem ist er verrückt und außerdem ist er unter Sachwalterschaft. Und man kann davon ausgehen, dass manche Menschen das einfach so gelesen haben in Kommentaren und manche es vielleicht zum Beispiel hier. Das ist eine sehr unseriöse Seite namens PI News. Kennen Sie vermutlich nicht. Ich sage nur, für PI steht Politically Incorrect. Also da hat man schon ein bisschen eine Einschätzung, in welche Richtung das geht. Und die haben das hochgeladen. Österreich, Demenzgerücht um Van der Bellen. Und das ist ziemlich perfide, was da passiert ist, weil die haben gesagt, es kursiert ein anonymes Dokument im Internet, wo drin steht, dass bei der Staatsanwaltschaft ein Ansuchen um Sachwalterschaft von Van der Bellen eingereicht worden ist. Und die haben dieses Dokument, wo sie angeblich nicht wissen, wer das erstellt hat, hochgeladen und damit das zugänglich gemacht. Und wenn jetzt User belegen wollten, dass Alexander Van der Bellen nicht fit ist, zu amtieren, dann haben sie zum Beispiel diesen Artikel geteilt. Und Sie können jetzt sagen, das ist so lächerlich, das ist absurd, wer soll sowas glauben? Derartige Gerüchte haben dazu geführt, dass das Wahlkampfteam von Alexander Van der Bellen sich bemüßigt gefühlt haben, die Befunde des Kandidaten online zu stellen, sichtbar zu machen. In solch einer Zeit leben wir, wo solche unsinnigen Gerüchte Teil des Wahlkampfes werden. Und das heißt nicht, dass der Wahlkampf dann gegen den Kandidaten ausgeht, sogar zweimal quasi für den Kandidaten genau genommen ausgegangen. Aber es kostet Zeit und Energie, die wir damit verbringen könnten, uns über reale Dinge zu unterhalten, was ich ein bisschen sinnvoller fände. Das Beispiel zeige ich Ihnen deswegen, weil wir sehen sollten, solche Formen der Desinformation, die gibt es nicht nur in den USA, die gibt es auch bei uns. Also zu Recht wird über die USA gesprochen, aber es ist ein bisschen zu simpel, wir haben ähnliche Probleme. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wir haben manche Facetten, erleben wir auch. Und jetzt komme ich schnell zu den USA. Dort kann man das sogar festmachen anhand einer Zahl. Ich muss sagen, von allen Ländern, die ich kenne, ist wahrscheinlich die US-Wahl 2016 die schlimmste Phase gewesen. Also da kommt man so schnell tatsächlich nicht mit, im Sinne von, zum Glück ist es in vielen anderen Ländern nicht so schlimm wie dort. In der US-Wahl wissen wir mittlerweile, oder zumindest gibt es einen guten Gradmesser, wir können erahnen, wie viele Menschen während der US-Wahl 2016 mit Fake News, mit komplett erfundenen Geschichten in Kontakt kamen. Das war einer von vier. Das ist eine Studie von drei Politologen, Jason Reifler, Brandon Nehan und Andy Gass. Die haben mehr als 1000 Amerikaner im Internet quasi getrackt. Die haben sich bereit erklärt, dass sie quasi mitmachen und sie wissen von denen jede einzelne Seite, die sie aufgerufen haben. Und sie konnten das quasi vergleichen mit Seiten, die nachweisbar Desinformation verglichen haben. Und es ist ein repräsentatives Sample, das führt dazu, zur Zahl, dass einer von vier Amerikanern höchstwahrscheinlich Fake News, mindestens mit einer Falschmeldung in Kontakt oder mit mehr gekommen ist. Konkret waren es 27%. Und was auch sehr interessant war, die Forscher haben eine Einschätzung gemacht, welche Amerikaner es machen, und sie konnten es auswerten. Sie haben auch geschaut, die User, welche Webseiten rufen die sonst auf, also bei welchen Medien lesen die mit. Und sie haben das die Mediendiät genannt und die haben das quasi in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, von ganz links bis ganz rechts und in der Mitte. Also Menschen, die zum Beispiel sehr linke Medien lesen oder so linke Medien wie zum Beispiel Huffington Post wird eher als linksliberal eingestuft, die dann eher Medien der Mitte lesen, das wäre wahrscheinlich so CNN, sowas in der Richtung, und dann weiter ganz rechts bis hin zu Fox News, Breitbart. Und es stellte sich heraus, eindeutig am höchsten war die Zahl der Desinformation, auch der Menschen, die mit Desinformation in Kontakt kamen, im rechten Spektrum. Alle Untersuchungen, die ich kenne, deuten auf dasselbe hin, die größten Opfer von Fake News waren die Fans von Donald Trump. Also man kann davon ausgehen, dass dieses Lager zusätzlich erhitzt war, aufgrund von Behauptungen, die einfach nicht stimmen. Und ich sage nur ein kleines Detail auch noch, was in der Studie hervorkam. Es waren nicht die Jungen, die häufig Fake News sahen, sondern es waren eher die Älteren. Man muss davon ausgehen, dass es häufig sogar Pensionisten sind, die vielleicht, auch weil sie, das ist eine Vermutung von mir, in einem klassischen Mediensystem aufgewachsen sind, mal grundsätzlich sehr viel Vertrauen in Medien haben, wohingegen meine Erfahrung ist, dass Junge oft viel kritischer oder skeptischer sind, auch weil sie mit dem Misstrauen aufgewachsen sind. Ist ein Erkläransatz, gibt sich auch andere. Aber wir sehen auch hier, gibt es ernstzunehmende Vorfälle von den USA bis zu Österreich. Drittes Problem, die Überwachung von Nutzern als Geschäftsmodell. Das wird im Bewusstsein, ich glaube, das erahnt jeder Internet-User mittlerweile. Wir haben es irgendwie geschafft, in einem Internet zu landen, dessen vorrangiges Geschäftsmodell die Werbung ist. Und das klingt aus User-Sicht oft praktisch, nur die Werbung ist nicht Werbung wie früher, wo man an einem Plakat vorbeifuhr und jeder sieht das gleiche Plakat. Die Werbung ist anders, jeder sieht heute ein anderes Plakat im Internet. Und das Plakat, das Sie sehen, baut darauf auf, welche Webseiten Sie vorher aufgerufen haben. Und das macht einen riesigen Unterschied. Große Anbieter wie Google oder Facebook, aber auch kleinere Anbieter, die versuchen, möglichst viel über Sie zu erfahren, damit Sie Werbekunden versprechen können, genau dem die Werbung einzublenden, zu dem das passt. Also das Ziel ist, dass die Menschen die Werbung sehen, die das Produkt auch wirklich kaufen werden. Das ist ein bisschen eine Vorhersage, welcher Mensch an was interessiert ist. Und damit diese Vorhersage funktioniert, müssen Unternehmen sehr viele Daten sammeln. Man kann manchmal davon ausgehen, dass sie es zum Glück nicht immer so gut kombinieren. Also man wundert sich manchmal, was man für Werbung eingeblendet bekommt. Aber es werden sehr viele Daten gesammelt. Und ich weiß, dass ein häufiger Einwand ist von vielen, vielen Menschen. Naja, ich bin ja nicht auf Facebook. Oder ich habe mich da vor 3 Jahren abgemeldet, weil mir das zu ungeheuer wurde. Wir wissen, sehr viele haben sich nicht abgemeldet. Das ist mal der Beginn. Aber selbst wenn Sie nie auf Facebook waren, stehen die Chancen gut oder schlecht, wie Sie sehen wollen, dass Facebook von Ihnen zum Beispiel die Handynummer hat mit Ihrem Namen. Gibt es eine recht gute Chance. Warum? Weil Facebook Schatteninformation sammelt. So wird das genannt, im Englischen Shadow Information oder auch Shadow Profiles. Das heißt, auch Informationen, die Freunde oder Bekannte von Ihnen angegeben haben, kann über Sie angelegt werden. Ich zeige Ihnen etwas. Das ist etwas, das ist ein Foto, schaut sehr hässlich aus, habe ich selbst gemacht. Keine große Fotografin, wie Sie sehen. Das ist ein Handy, das ich neu eingerichtet habe, komplett neues Handy, komplett neue Nummer. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe da noch einen neuen Facebook-Account installiert, also quasi angelegt und die App installiert. Und wenn Sie die Facebook-App installieren, wer von Ihnen das gemacht hat, wird sich vielleicht dunkel erinnern, der sieht diesen Hinweis, Freunde finden. Und da steht, Facebook ist besser mit Freunden, lade dein Adressbuch fortlaufend hoch, um zu sehen, wer auf Facebook ist. Dann kannst du auswählen, welche Person du als Freunde hinzufügen möchtest. Klingt total nutzerfreundlich. Es hat aber Nebeneffekte, Schattenseiten. Das Lustige ist, ich habe dann auf Überspringen geklickt, ich habe das jetzt nicht das Screenshot dabei, und wenn man auf Überspringen klickt, sagt Facebook nicht einfach, okay, danke für die Info, es fragt noch einmal nach, ob man wirklich sicher ist. Weil Facebook wird so viel besser, wenn man ihnen das Telefonbuch gibt. Und wenn sie ihnen das Telefonbuch geben, stimmt's, dann zeigt ihnen Facebook an, wer ihrer Freunde schon auf Facebook ist. Ist so recht praktisch. Nur was Facebook darüber hinaus macht, es kann ja sein, dass Leute in ihrem Telefonbuch sind, aber nicht auf Facebook. Und wenn sie ein penibler Mensch sind, haben sie vielleicht ein gut sortiertes Telefonbuch und da steht dann immer der Vorname und der Nachname einer Person drin. Und diese Information saugt Facebook raus sozusagen und legt sie als Schattenprofil an. Und wir wissen, dass solche Informationen dann in Schattenprofilen landet, die auch über Menschen gespeichert sind, die nicht auf Facebook sind, die niemals die Zustimmung gegeben haben. Und der Witz ist folgender, solche Information wird auch für Werbung benutzt. Nur ein Beispiel oder das bekannte Beispiel dazu. Jetzt kann es sein, Sie haben einen Facebook-Account, aber Sie vertrauen Facebook nicht so ganz. Und Sie haben Facebook ganz absichtlich niemals die Handynummer gegeben, weil Sie sagen, ein paar Daten gebe ich Facebook, ist okay, aber meine Handynummer will ich nicht. Aber Sie haben Freunde. Und die Freunde haben ihre Nummer eingespeichert. Diese Information wird mit ihrem Profil verknüpft und das führt zu einer Möglichkeit, die für Unternehmen super ist. Nehmen wir an, Sie sind ein Schuhhändler und Sie haben die Telefonnummern von Menschen, die bei Ihnen schon mal Schuhe telefonisch reserviert haben oder keine Ahnung. Sie haben eine Kundendatenbank mit Telefonnummern, warum auch immer. Sie können diese Kundendatenbank auf Facebook hochladen und gezielt bei den Leuten werben, die schon mal bei Ihnen eingekauft haben. Auch wenn Facebook eigentlich nicht die Nummer der Person haben sollte, kann das passieren. Und das zeigt, wie wir die Kontrolle über Daten verloren haben. Es wird von den großen Unternehmen immer gern gesagt, von Mark Zuckerberg zum Beispiel im US-Kongress, sie haben die Kontrolle, was sie reinstellen. Ja eh, aber sie haben nicht die Kontrolle, was die anderen reinstellen. Das heißt, das ist ein reales Problem. Und ich sage nur ganz kurz was zum Handy noch. Sie sehen es vielleicht, das ist so ein altes Samsung Android-Handy, also mit dem Betriebssystem von Google. Sie müssen davon ausgehen, dass wenn Sie ein Google-Handy haben, dass Ihr Google-Handy am Tag 340 Mal Google sagt, wo Sie sind. Das ist eine Auswertung, die der Informatiker Douglas C. Schmidt in einem Report gemacht hat. Das ist so eine Statistik dazu. Und Sie sehen zum Beispiel, nur ein kleines Detail, Sie sehen hier, wie viel Daten Android-Handys versus iPhones sammeln. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber Sie sehen, dass es Unterschiede gibt. Es ist nicht so, dass jedes Gerät automatisch gleich viel sammelt. Das ist zumindest in diesem Report, in dieser Untersuchung herausgekommen. Wir sehen hier, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Googles zentrales Geschäftsmodell Daten sind, also Werbung. Wohingegen zum Beispiel Apple mehr vom Verkaufen auch lebt, also vom Verkauf von Software, von Hardware etc. Heißt aber nicht, dass man jetzt alles von Apple gut finden muss, aber es gibt Unterschiede. Viertens, mit all dem, was ich Ihnen erzählt habe, also zum Beispiel auch mit diesen Werbemöglichkeiten, wird offensichtlich recht viel Geld gemacht. Also es ist zumindest nicht so, dass man sich finanziell Sorgen machen muss um Google oder Facebook bisher. Auch wenn es den einen oder anderen Skandal gab, in den Quartalszahlen schlägt sich das nicht wirklich wieder. Das Problem an den Digitalunternehmen, die wir haben, ist, dass diese auf weltweite Dominanz gebaut sind. Das funktioniert so, dass gerade im Silicon Valley, aber auch in anderen Ländern, die Idee ist, ein Startup, ein Jungunternehmen startet und bekommt am Anfang ganz viel Geld von Investoren, um weltweit so rasch als möglich wachsen zu können. In den ersten Jahren müssen Startups oft gar kein Geld machen. Das Ziel ist eher, in so viele Länder wie möglich einfach mal zu expandieren, um dann den weltweiten Markt zu erobern. Und das Geld, das kommt, wenn man dann quasi die Nummer eins ist. Rasches, exponentielles Wachstum und dann kommt irgendwann das Geschäftsmodell später. Und ein Unternehmen, das sehr gut vorgeführt hat, ist das hier, nochmals Facebook. Lange Zeit war Facebooks Slogan, also internes Firmenmotto sogar, Move fast and break things, beweg dich schnell und mach Dinge kaputt. Was halt das Problem dran ist, dass wir Bürger oder die Menschen in anderen Ländern nicht gefragt werden, ob sie wollen, dass alles kaputt gemacht wird. Weil es scheint so zu sein, dass doch einiges kaputt gehen kann, wie zum Beispiel Wahlen oder andere menschliche Beziehungen, was weiß ich. Facebook ist so ein Beispiel eines rasanten Wachstums mit großen Konsequenzen. Und das Problem ist abseits der gesellschaftlichen Fragen auch ein bisschen einfach eine Gerechtigkeitsfrage. Diese schnell gewachsenen, mächtigen und reichen Unternehmen fallen auch mit etwas auf. Sie fallen auch damit auf, dass sie ziemlich wenig Steuern zahlen. Es ist recht interessant, ich gebe Ihnen eine Zahl aus 2017 von Google. Das ist ein Bericht von Reuters über, Sie sehen es hier, über Steuerschlupflöcher ist es Google gelungen, 2017 23 Milliarden an Einnahmen auf die Bermudas zu verbuchen, sozusagen. Das funktioniert so, dass im globalen Handel sehr zentral ist mittlerweile zum Beispiel, wo ein Unternehmen sein geistiges Eigentum gebunkert hat. Dort ist quasi der eigentliche Wert des Unternehmens. Und jetzt machen das einige internationale Unternehmen so, dass sie ihr geistiges Eigentum auf den zum Beispiel Bermudas bunkern, wo die Körperschaftssteuer 0% ist. Und über sehr komplexe Firmenkonstruktionen wird dann in der internen Abrechnung so gemacht, dass die Umsätze zwar in unterschiedlichen Ländern auf der Welt sind, die Gewinne aber intern so abgerechnet werden, dass sie auf den Bermudas anfallen. weil es natürlich aus Unternehmenssicht lustiger ist, 0% Körperschaftssteuer zu zahlen, als deutlich mehr. Es bleiben schon ein paar Steuern hier und dort picken, nur es ist auffällig, dass zum Beispiel wenig in Europa bleibt. Und es wird zunehmend ein Problem, je mehr diese Unternehmen auch zum Beispiel von anderen Unternehmen Gewinne abziehen, die dann nicht mehr hier versteuert werden. Also das ist, dadurch entgehen Staaten mittlerweile Geld. Das heißt, hier stellt sich auch die Gerechtigkeitsfrage, ganz einfach. Ich fasse kurz zusammen. Es gibt sicher noch andere Felder, aber ich habe viel herausgepickt. Hass, Desinformation, Überwachung als Geschäftsmodell, ungleicher Reichtum. Das sind reale Probleme. Das ist der Status quo. Und die Frage, warum wir hier sind, ist ja nicht, was ist der Status quo, sondern was ist die Zukunft? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn man sich das anschaut, ist die Frage, haben wir eine Zukunft, die wir gestalten können? Und das hat mir in den einleitenden Worten schon sehr gut gefallen. Ich glaube, wenn Sie hier sitzen, dann glauben Sie wahrscheinlich, dass wir eine Zukunft gestalten können. Mein Eindruck ist, dass wir gerade beim Digitalen oft so tun, als könnten wir die Zukunft nicht gestalten. Ich halte das für einen Unsinn. Alles, was der Mensch geschaffen hat, kann er auch wieder verändern. Das betrifft politische Systeme, das betrifft auch Technik. Also auf all diesen Ebenen können wir eingreifen. Wir müssen nur den Beschluss fallen. Und die Frage ist, was kann man da machen? Welche Regeln können wir setzen? Was könnte man ganz konkret machen? Ich bringe in diesen vier Feldern jetzt Vorschläge. Sie erinnern sich, Beispiel 1, der Hass auf Frauen. Aber nicht nur Frauen, kann auch Männer betreffen. In Wirklichkeit kann jedem, der im Internet unterwegs ist, und Sie müssen nicht mal im Internet selbst unterwegs sein, passieren, dass man dort beschimpft wird oder niedergemacht wird oder Falschmeldungen über einen verbreitet werden. Es kann passieren. Was können wir da machen? Ich habe einen ganz konkreten Vorschlag. Manche meiner Vorschläge werden überhaupt nicht digital sein, weil ich glaube, wir brauchen keine neuen Apps in vielen Fällen und wir brauchen keine neuen Supertechnologien. Manchmal brauchen wir ganz altmodische Tools, ganz einfach. Und ein sehr altmodisches Tool ist das Strafrecht. Mit dem Kernstück des Strafgesetzbuchs. Und mein Vorschlag wäre, ich sage das wirklich immer, wenn ich dazu gefragt werde, warum haben wir nicht schon eine Kommission, eine Expertenkommission, die wirklich jeden einzelnen depperten Paragraphen im Strafgesetzbuch sich anschaut und anschaut, wo müsste, passt der Strafgesetzbuch, der Paragraph, das Strafgesetzbuch in unsere Zeit oder könnte man kleine Nachjustierungen machen? Ich glaube nämlich Folgendes. Ich glaube, wir in Österreich haben eine sehr gute Gesetzeslage. Ich rede immer über die Lücken, aber die Lücken sind umrundet von sehr vielen guten Gesetzen und Paragraphen. Aber es wird sehr oft helfen, wenn man bei manchen Punkten ein bisschen nachjustiert. Und das könnte man machen. Und beim Hass im Netz, beim Hass auf Frauen, gibt es ein paar Paragraphen, die würden besonders interessant sein. Einen habe ich schon erwähnt, Beleidigung. Das wäre in Wirklichkeit wahrscheinlich ein Legist, also ein Jurist, der auf die Erstellung von Gesetzen spezialisiert ist. Der bräuchte wahrscheinlich eine halbe Stunde dafür, vermute ich mal. Der könnte den Beleidigungstatbestand sofort anders vorschlagen. Nämlich so, dass ich keine Anwesenden, kein Publikum brauche, damit etwas als Beleidigung angezeigt werden kann. Warum glaube ich, dass es recht leicht ist? Weil Deutschland das so hat. Das österreichische, so wie ich es verstehe, wenn ich das richtig bisher interpretiert habe, geht der österreichische Tatbestand der Beleidigung von folgenden Gedanken aus. Beleidigt ist man, wenn jemand was Gemeines sagt und wer anders hat zugehört. Beziehungsweise wenn man belegen kann, dass es passiert ist. Also sie brauchen dieses Publikum. Und in Deutschland geht der Paragraph von einer anderen Denkweise aus. Für eine Beleidigung ist nicht relevant, ob jemand zugehört hat, sondern es ist relevant, ob die Würde eines Menschen gekränkt wurde. Und die Würde eines Menschen kann ich kränken, ohne dass irgendwer zuhört. In solchen Fällen stellt sich natürlich die Frage des Beweises. Aber gerade im Internet können wir sehr häufig Dinge beweisen, weil es schriftlich ist. Weil es Aufzeichnungen gibt. Das ist zumindest das Gute an der Überwachung, dass wir es dafür dann nachher besser belegen können. Also hat alles immer zwei Seiten. Das ist der eine Tatbestand. Es gibt wahrscheinlich auch viele andere Punkte, aber ich will noch einen weiteren nennen. Selbst die Beleidigung, die wird uns jetzt nicht in allem total helfen. Warum? Die Beleidigung, die ist ein Privatanklagedelikt. Das heißt, ich habe ein finanzielles Risiko, wenn ich wegen einem Privatanklagedelikt das quasi vor Gericht bringe und ich verliere, dann muss ich meinen Anwalt zahlen, ich muss den Anwalt der Gegenseite zahlen und die Gerichtskosten. Und darum wird zwar vieles nicht angezeigt, was angezeigt werden könnte, weil ich das juristische Risiko habe. Und im Strafrecht gibt es eine andere Art von Delikt, das ist das Offizialdelikt, da ist der Staatsanwalt zuständig. Das sind quasi die ernsteren Sachen, kann man jetzt ganz einfach sagen. Da ist zum Beispiel die Verhetzung drinnen, wird häufig genutzt, die gefährliche Drohung, Cybermobbing ist auch drin. Gehen wir kurz auf die gefährliche Drohung ein. An sich könnte man glauben, dass viele Delikte, viele Äußerungen im Netz in die gefährliche Drohung hineinfallen, weil wenn man eine Frau ausrichtet, du wundere dich nicht, wenn du eines Tages vergewaltigt wirst am Heimweg, dann würden viele Menschen sagen, das ist schon eher eine Bedrohung. Aus juristischer Sicht ist es keine Bedrohung. Zumindest in den wenigsten Fällen wird sowas so eingeschätzt, weil aus juristischer Sicht muss etwas, um den Tatbestand der gefährlichen Drohung zu erfüllen, häufig viel konkreter sein. Also da muss schon eine Absicht des Absenders erkennbar sein. Also zum Beispiel, wenn da steht, morgen um 7 in der Früh stehe ich vor deiner Wohnung in der Baumgasse 36 und vergewaltige dich dort, dann haben sie viel bessere Karten. Das einzig Blöde ist, dass die meisten das nicht so schreiben. Das heißt, das meine ich mit den Tatbeständen abklopfen. Also man müsste sich einfach anschauen, welche Anzeigen gibt es, woran scheitern die und wo könnte man nachjustieren. Und dann will man das. Weil die Justiz wird in vielen Fällen sagen, sie sind nicht so begeistert. Warum? Weil die heutigen, unsere Staatsanwälte und Richter sagen, sie haben schon jetzt zu viele Fälle. Das ist ein bisschen ein Problem an dem Ganzen, dass die nicht erpicht sind, auch noch allen Postings im Internet noch weiter zu ahnden. Also das ist ein bisschen ein Faktor bei dem Ganzen. Aber ich zumindest finde, wir müssten eine Lösung für die vagen Drohungen schaffen, dass da auch ein Staatsanwalt zuständig ist. Weil ich finde, es ist nicht okay, wenn man seine Freizeit damit verbringt, Leuten oder speziell Frauen auszurichten, dass sie sich nicht wundern müssen, wenn sie vergewaltigt werden. Ich finde, da sollten wir ein bisschen eine bessere Handhabe haben. Und das wäre möglich. Das heißt, auch hier, natürlich kann ich Gesetze ändern. Und vielleicht sei mir an dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung erlaubt. Als der Fall Maurer quasi Schlagzeilen machte, hat unser Justizminister gesagt, er ist kein Fan von einer Anlassgesetzgebung. Und ich finde, ich mag solche Äußerungen nicht sonderlich, weil erstens hoffe ich, dass jedes Gesetz, das wir haben, irgendeinen Anlass hatte, grundsätzlich. Aber mein Eindruck ist vor allem, Politiker sagen dann das Wort Anlassgesetzgebung, wenn ihnen ein Thema nicht wichtig ist. Also wir haben sehr viel Anlass, finde ich, um hier mal ernsthaft reinzuschauen. Das Zweite ist, wir müssen es nicht nur juristisch angehen, wir können tatsächlich bei der Technik oder beim Design von Seiten auch was machen. Das soll ja ein bisschen visionär sein. Ich stelle mir ein Internet vor, wo Webseiten nicht mit dem Ziel programmiert und designt worden sind, dass Menschen möglichst viel Werbung eingeblendet werden kann, sondern dass Webseiten so designt und programmiert worden sind, um sachliches, faires, respektvolles Miteinander diskutieren zu ermöglichen. Bisher haben wir solche Webseiten großteils nicht. Aber man könnte sie haben. Man könnte zum Beispiel Webseiten, soziale Medien, wirklich mit dem Ziel gestalten, dass sie Respekt fördern. Und das ist nicht mal so eine verrückte Idee, dazu gibt es sogar Forschung, nämlich die Wissenschaftlerin Natalie Stroud, die hat ein Experiment gemacht. Sie hat sich überlegt, wie wäre es, wenn wir auf Medienseiten zum Beispiel keinen Like-Button, keinen Gefällt-mir-Knopf haben, sondern einen Respekt-Knopf, also wo steht Respekt. Sie hat ein Experiment, eine Studie durchgeführt, wo es einen Respekt-Knopf gab, den habe ich gebastelt, das ist nicht ihr Knopf, also meiner, wahrscheinlich hat ihrer besser ausgeschaut, wo es einen Respekt-Knopf gab. Und sie hat eben getestet, wie verhalten sich Menschen auf Nachrichtenseiten, wenn es den Like-Knopf gibt und man heftig miteinander diskutiert, also bei einem Thema, wo die Leute streiten. Und wie verhalten sie sich, wenn es einen Respekt-Knopf gab. Und das Interessante war, es gab messbare Unterschiede. Der Like-Knopf hat dazu geführt, dass Menschen vor allem bei Leuten, die die gleiche politische Meinung wie sie haben, auf Like geklickt haben. Ist ja eigentlich auch logisch, weil ich klicke ja nur auf Gefällt mir, wenn es mir wirklich gefällt. Wenn jemand eine ganz andere Meinung hat, gefällt es mir vielleicht nicht unbedingt, vielleicht nicht das Erste, was mir in den Kopf kommt. Und es stellte sich heraus, der Respektknopf hat ein anderes Verhalten eher gefördert. Da haben Menschen öfters auch Meinungen auf Respekt geklickt, die nicht ganz ihrer Sicht waren, also die eine andere Meinung vertraten. Und so ein Verdacht, der sich da aufdrängt, ist folgender, dass wenn nur das Wort Respekt dort steht, man auch eher Meinungen zum Beispiel belohnt, die nicht ganz im eigenen Spektrum drin sind, und man sagt, das respektiere ich, das ist noch, kann man so sehen, muss man nicht so sehen, aber ist im Rahmen dessen, was wir akzeptieren können. Und unsere Demokratie ist ja eigentlich etwas, die Demokratie funktioniert nur dann, wenn da auch sehr viel drin ist, was man nicht teilt, was nicht gefällt mir ist, aber was noch, okay, respektiere ich, dass es existiert. Und wir bräuchten Webseiten, die das widerspiegeln. Schauen wir kurz an, was Facebook hat, nur ganz kurz. Es gibt den Gefällt-mir-Knopf und dann gibt es die Reactions, diese Smileys, die sind wütend, traurig, haha, wow. Habe ich einen vergessen? Ich glaube, ja, Love, Liebe. Danke. Und was ist daran so bemerkenswert? Das sind alles Emotionen. Und das finde ich sehr interessant, dass Facebook eigentlich diese Reactions durchaus auch gemacht hat, um eine differenzierte Diskussion zu machen, aber sie haben erst recht wieder emotionale Reaktionen ermöglicht. Und ich glaube, wir bräuchten Knöpfe, die nicht auf Emotionalität, sondern vielleicht auf Vernunft oder zumindest auf ein bisschen rationalere Überlegungen aufbauen. Nichts gegen Emotion, aber nur Emotion ist ein bisschen wenig, ganz einfach. Und jetzt komme ich schon zu was Wichtigem. Ich habe kurz Emotionen angesprochen. Ich wünsche mir auch ein Internet, wo Emotion nicht im Mittelpunkt von allem steht. Nichts gegen Emotion, aber das Problem ist, derzeit haben wir ein Internet, wo häufig eine Emotion dominiert, die Wut. Es ist so, dass wir aus der Politologie wissen, in den USA ist das recht gut erforscht, dass Wut eine aktivierende Emotion ist. Wütende Wähler gehen zum Beispiel eher wählen oder sie setzen sich eher bei einer Partei ein, also verteilen dann Flyer im Wahlkampf, was weiß ich. Wut aktiviert und im Internet sehen wir das auch. Wütende User klicken mehr. Ein Beispiel, der Politologe Timothy Ryan, der hat Inserate, politische Inserate auf Facebook geschaltet und er sah, politische Werbung, die Wut auslöste, wurde mehr als doppelt so stark geklickt wie nicht so aufwühlende Werbung. Wut wirkt. Und das führt mich zum zweiten Punkt, nämlich der Software. Die Software ist womöglich so gebaut, dass sie Wut auch noch bestärkt. Denn zuerst führt die Wut dazu, dass ganz viele Leute das Thema das kommentieren, liken etc. Und was macht die Software? Bei Facebook zum Beispiel, wenn ganz viele Menschen etwas kommentiert haben, wird es umso mehr Menschen eingeblendet. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil wir Menschen steigen auf die Wut ein und die Software verstärkt es womöglich, weil sie diese Signale als wichtiges Signal wertet. Das ist ein Verdacht, wir wissen es nicht so recht. Wir wissen in Wirklichkeit nicht so recht, wie Facebook Informationen selektiert und rankt. Weil es wird nicht so ganz offengelegt, nur so schemenhaft. Das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich die Desinformation. Wir müssten, um etwas gegen Desinformation machen zu können, verstehen, wie Software wie Facebook, wie YouTube und so weiter funktioniert. Wir müssten verstehen, wie die Software, die Algorithmen bei Facebook oder bei YouTube Informationen entscheiden, ob etwas wichtig ist. Wir wissen ein paar Dinge, aber das Lustige ist, Unternehmen betonen gern, wie viel sie online haben, aber was diese Unternehmen nicht machen, ist, sie geben unabhängigen Wissenschaftlern keinen Zugang, um zum Beispiel Experimente zu machen. Also wenn wir von einer Vision des Internets reden, wie wäre ein Internet, wo Wissenschaftler, unabhängige Wissenschaftler Einblick nehmen können, nach welchen Kriterien die mächtigsten Plattformen unserer Welt agieren. Das fände ich mal ein Fortschritt. Und dann gibt es ein paar sehr gute Ideen rund um Algorithmen und die Inhalte sortieren, die entscheiden, was wem vorgeschlagen wird, welches Video ihnen auf YouTube vorgeschlagen wird etc. Da gibt es eine sehr gute Idee für normale Menschen, also die jetzt nicht Wissenschaftler sind, die nicht diese Experimente machen wollen oder können. Jeder von uns könnte immer einen Beipackzettel für Algorithmen bekommen. Das heißt, wenn Sie auf einer großen Seite sind, die Bedeutung hat, die Algorithmen einsetzt, um zu entscheiden, was Ihnen eingeblendet wird und was nicht, dass Sie irgendwo einen Punkt finden, so wie wenn Sie ein Medikament kaufen und da wird aufgelistet, einerseits, was macht der Algorithmus, also was soll der bewirken, warum wird der überhaupt eingesetzt, dann so ein bisschen erklärt, was ist die Funktionsweise, also die Logik, jetzt natürlich nicht genau, aber dass man es ein bisschen nachvollziehen kann und drittens, Was sind die Nebeneffekte des Algorithmus? So wie bei einem Medikament. Ich meine, Medikamente haben auch Nebeneffekte und wir nehmen sie weiterhin, aber wir sollten es wissen. Das ist eine Idee von der Katharina Zweig, einer deutschen Informatikerin, die ich sehr gut finde, weil im Optimalfall hat man so eine Expertenkontrolle, aber auch eine Transparenz für den Kunden. Es muss ja nicht nur eine Antwort geben, es kann eine Fülle von Antworten geben. Das heißt, wenn wir wissen, wie diese Plattformen besser so funktionieren, können wir einschätzen, wie gut ist die Plattform für Desinformation geeignet. Das ist ein weiterer Lösungszugang. Und ich muss sagen, ich glaube, wir kriegen die Desinformation niemals ganz aus dem Netz. Weil wir haben sie auch nicht aus dem Nicht-Internet, schon, also wir haben sie auch nicht aus dem Rest der Bevölkerung rausbekommen oder der Gesellschaft. Es ist quasi utopisch im Sinne von, es ist unrealistisch, dass wir jemals Desinformation aus unserer Gesellschaft bekommen. Das glaube ich nicht. Aber man kann sie ein bisschen zurückdrängen. Oder man kann qualitätsvolle Inhalte stärker sichtbar machen. Und wenn wir von einer Utopie des Internets sprechen, glaube ich, müssen wir darüber sprechen, wie können wir qualitätsvolle Inhalte sichtbarer machen. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass gewisse Inhalte nicht mehr erscheinen, sondern es geht darum, dass qualitätsvolle Inhalte bessere Karten haben. Und wenn Algorithmen so gebaut sind, dass sie nicht auf die Wut einsteigen, dann haben andere Inhalte eine Chance. Und da habe ich einen konkreten Vorschlag oder eine Anregung. Ich glaube, was es in der Zukunft des Internets, was sehr sinnvoll wäre, ist, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten. Das ist, wir haben es nicht abgesprochen, möchte ich dazu sagen. Also wir sind nicht, nicht der verlängerte Arm des ORF, also nicht ich zumindest. Warum? Ich glaube, dass der Journalismus schon jetzt in einer Krise ist, das ist recht offensichtlich, finanziell haben es Medien schwer. Weil Werbung zum Beispiel an Google und Facebook geht. Aber das ist nicht der einzige Grund, es hat auch andere Gründe. Werbung geht nicht nur zu Facebook und Google, es geht zu vielen, vielen Anbietern im Netz. Also es teilt sich viel mehr auf unterschiedliche Kanäle. Es bleibt weniger vom Kuchen bei Medien, vom Werbekuchen. Das zweite ist, tatsächlich lesen Menschen weniger, oder gerade Jüngere lesen weniger Bezahlmedien. Das heißt, sowohl in der Werbeebene als auch in der Verkaufsebene wird es schwieriger. Es wird nicht einfacher, es wird schwieriger. Und ich persönlich hege den Verdacht, dass in den nächsten Jahren noch schwerer werden wird. Warum? Weil gerade, ich glaube, vor allem das Werbeetat noch mehr ins Digitale gehen wird. Weil da noch mehr möglich ist in Wirklichkeit, weil jedes Jahr kommen irgendwelche neuen Plattformen dazu, die wieder Werbung verkaufen. Das heißt, der Wettbewerb wird mehr und es wird schwieriger für Medien. Und eine Antwort, sicher nicht die einzige, ich glaube aber eine Antwort können öffentlich-rechtliche Medien sein, die eine andere Finanzierung haben. Und das Schöne an öffentlich-rechtlichen Medien ist ja auch, dass sie so gestaltet sind, dass sie ein gewisses Neutralitätsgebot haben. Oder zumindest, zum Beispiel, es steht in vielen Gesetzen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in vielen Ländern drin, dass diese Medien den Auftrag haben, die Demokratie zu wahren. Den Pluralismus der Demokratie zum Beispiel. Das ist das Tolle an öffentlich-rechtlichen Medien, dass die um demokratische Prinzipien herum gebaut sind. Kann man sagen, wie das immer erfüllt, kann man streiten. Das heißt nicht, nur wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich gut findet, heißt nicht, dass man jede einzelne Sendeminute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut finden muss. Das ist so wie, wenn Sie ein Fußballteam gern haben, wird es auch Spiele des Fußballteams geben, wo Sie denken, das wäre jetzt ein bisschen ein Schaß. Und das Gleiche ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Fall, aber Sie würden jetzt nicht sagen, ich will, dass Fußball für immer verbannt wird, weil das eine Spiel so schlecht war. Ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine mögliche Antwort. Und was mir wirklich nicht behagt ist, dass die, zum Beispiel die Parteien, für ein Gegenteil eintreten, also für eine Verringerung, eine gar Abschaffung, die jetzt nicht gerade mit ihren, Hochhalten der pluralistischen Demokratie auffallen, nämlich ich spreche speziell vom Rechtspopulismus. Das Wesen des Rechtspopulismus, nur um das kurz einzustufen, das Wesen des Rechtspopulismus ist der alleinige Anspruch, der wahre Vertreter des Volkes zu sein. Nämlich Rechtspopulisten sagen, nur wir sind die Einzigen, die die Interessen des Volks vertreten. Und das ist schon mal auf zwei Ebenen Unsinn. Es gibt nicht das Volk. Das Volk, die Bevölkerung ist zum Glück pluralistisch. Das heißt, zum Glück gibt es nicht nur eine Partei, es gibt unterschiedliche Interessen. Und es gibt, also, dass es nur eine, jede Partei, die sagt, nur wir sind die wahren Vertreter, das ist unbehaglich. Und das Zweite ist, diese Parteien, die fallen damit auf, dass sie selbst sagen, sie sind der einzelne Vertreter und was sie machen im Internet ist, sie machen eigene Kanäle. Also sie sagen, das ist der, was weiß ich, der böse Rundfunk. Und hier haben wir diese schönen eigenen Kanäle von uns selbst. Kommt, folgt uns dort. Das heißt, man sollte eigentlich vorsichtig sein. Also mein Vorschlag ist, auch wenn Sie vielleicht jetzt nicht öffentlich-rechtliche Medien wollen, zumindest parteiferne Medien sind auch eine gute Sache. Das sollten wir uns erhalten. Ich würde sogar sagen, in digitalen Zeiten brauchen wir mehr und nicht weniger öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wäre mein grundsätzlicher Gedanke. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Da habe ich die 2 zu 3, also 3 und 4 zusammengezogen, nämlich der Punkt 3 mit den Daten und der Punkt 4 mit der Steuer. Das hängt alles ein bisschen zusammen. Es geht im Grunde um Marktmacht. Und wenn wir sagen, der Staat muss irgendwo ein Gegengewicht sein zu dem, was derzeit passiert, dann stellt sich die Frage, was können wir machen? Und ich habe einen Vorschlag. Ich würde wirklich empfehlen, von heute auf morgen, dass der Staat Österreich mindestens 100 Leute zusätzlich anstellt in unterschiedlichen Bereichen, die nur für digitale Fragen da sind. Und ich zeige 4 Bereiche, die ich meine. Das sind diese, nicht 100 Menschen, die ich da abbilde, aber ein paar. Sie können auch eine andere Zahl nehmen, aber es sollten eigene neue Posten geschaffen werden. Warum? Ich habe schon kurz angesprochen, die Justiz. In der jetzigen Phase ist es so, dass Staatsanwälte nicht wahnsinnig erpicht sind, auch noch Internetpostings hinterher zu recherchieren, weil die oft schon so einen Berg an Akten haben. Weil wir eine Justiz haben, die seit Jahren darüber redet, dass es zu viele Fälle sind pro Staatsanwalt und pro Richter. Und natürlich, wenn ich in der Situation bin, brauche ich nicht noch mehr. Und da gab es vor ein paar Jahren eine sehr gute Idee von Wolfgang Brandstätter, Justizminister früher. Der hat schon angekündigt gehabt, es wird 5 Staatsanwälte geben, nur für Hasskriminalität im Internet. Und das hat er nicht nur angekündigt, das ist sehr lustig, das ist ein Regierungsbeschluss. Also wir hätten theoretisch in Österreich einen Regierungsbeschluss, dass es 5 Staatsanwälte nur für dieses Thema geben soll. Es ist aber nie das Geld freigegeben worden dafür. Und ich fand das immer eine sehr gute Idee. Das ist überhaupt nicht meine Idee, das ist die Idee vom frühen Minister. Ich fand das eine sehr gute Idee, weil einerseits ist das Problem, dass die Staatsanwälte, die diese Fälle behandeln, da ist nicht jeder ein Internet-Geek. Das heißt, es ist nicht jeder im Internet zu Hause. Und es hilft aber in solchen Fällen, wenn ich ein grobes Verständnis habe von Plattformen. Oder wenn ich vielleicht schon mal Erfahrung gemacht habe, wie das ist, wenn man bei Facebook anfragt, um die Identität eines Users mitgeteilt zu bekommen. Das heißt, hier ist Expertentum sinnvoll. Und das zweite Problem ist, glaube ich, ein atmosphärisches, behaupte ich jetzt mal. Wenn Sie Staatsanwalt sind, stellen Sie sich das vor, an einem Tag haben Sie einen Fall von einem Bankräuber und am nächsten Tag haben Sie irgendein Hassposting im Internet. Mich wundert das überhaupt nicht, dass aus juristischer Sicht diese Hasspostings jetzt nicht so spektakulär wie ein Bankräuber sind. Und darum finde ich es gut, wenn man das am eigenen Themengebiet macht, wo Experten sind, die wirklich nichts anderes zu tun haben als das. Fand ich eine gute Idee. Das heißt, der Justizminister hat von 5 Stellen gesprochen, ich finde, es könnten mehr sein, aber selbst 5 Stellen wären schon mal besser, als was wir nicht haben. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, Wettbewerb. Ich reiße es nur ganz kurz an. In Wirklichkeit ist das Wettbewerbsrecht einer der härtesten Hämmer. Also da kann man noch höhere Strafen festsetzen als im Datenschutz. Der hat auch schon recht hohe Strafen, aber da gibt es noch höhere Strafen. Und das Zweite ist, in Wettbewerbsrecht hat man sogar die Möglichkeit, notfalls Unternehmen zu zerschlagen oder, wie es auch genannt wird, zu entflechten. Also es gibt unterschiedliche harte Tools oder es gibt im Wettbewerbsrecht Auflagen, dass sogar gesagt wird, wie ein Anbieter seine Webseite designen muss. Das wird eher ungern gemacht, weil das ist ein bisschen ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand, aber das Wettbewerbsrecht hat sehr harte Möglichkeiten. Und was man machen könnte, wäre sowohl auf europäischer als auch auf österreichischer Ebene im Wettbewerbsrecht Stellen auszubauen und weiters im Datenschutz, Sie haben das sicher mitbekommen, es gibt die Datenschutzgrundverordnung. Der Witz ist, für dieses utopische Internet, das ich beschrieben habe, da würde die Datenschutzgrundverordnung schon viel hergeben. Die ist nämlich eigentlich sehr streng formuliert. Die Frage ist nur, ob die bestehenden Behörden genügend Personal haben, um das so hart zu verfolgen. Also ich weiß, dass es einen Ausbau der österreichischen Datenschutzbehörde gab. Ich glaube, es waren damals 6 zusätzliche Stellen, als die Datenschutzgrundverordnung eintrat. Wie wäre es, wenn wir da noch mehr machen und speziell das wäre der Vorschlag, noch mehr Informatiker, also Leute, die wirklich zum Beispiel sich Code anschauen können oder die die technische Infrastruktur besser bewerten können, auf all diesen Ebenen. Und dann komme ich zum dritten Bereich, zur Steuer. Ich weiß, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so spröde, altmodische Ideen, tun wir Leute wohin setzen, ändern wir ein bisschen die Gesetze. Aber ich glaube, auch so moderne Themen, die lösen wir mit altmodischen Ansätzen. Es muss nicht alles neu erfunden werden. Und auch bei der Steuer wäre es gut, mehr Personal zu haben. Ich gebe nur ein Beispiel. Die EU hat in den letzten Jahren schon sehr viele Steuerschlupflöcher geschlossen. Hat sie wirklich gemacht. Also es gab schon Verbesserungen, es gab Auflagen. Nur ich habe zum Beispiel mit einem sehr renommierten, sehr guten Steuerberater namens Dimitar Christoph gesprochen. Der lehrt auch an der Universität Wien Steuerrecht. Und der ist selbst auch Steuerberater, also der kennt sich in der Weise, wie steuerschonend vorgegangen werden kann, wie man das so schön nennt, gut aus. Und der sagt, das Problem sind nicht rein die Gesetze, sondern ich brauche auch das Personal. Wenn ich die Straßenverkehrsordnung verschärfe, aber ich habe nicht mehr Polizisten, bringt mir das nicht viel. Und das Gleiche ist einfach bei Steuern der Fall. Ich bräuchte noch viel mehr, wir bräuchten wahrscheinlich noch viel mehr Menschen in der Finanz, die einfach genau hinschauen. Die Gefahr ist nämlich in vielen Fällen, glaube ich persönlich, folgende, dass wenn wenig Personal und vielleicht auch nicht das spezialisierte Personal dort ist, dass zum Beispiel die einfachen Fälle behandelt werden. Und was sind relativ einfache Fälle? Naja, das KMU zum Beispiel oder der österreichische Bürger. Der ist nicht so kompliziert wie manch eine internationale Konstruktion. Das heißt, mit dem mehr und speziell ausgebildeten Personal können wir die schwierigeren Sachen machen. Das ist das Gleiche übrigens bei der Justiz. Wir brauchen das, um die schwierigen Fälle behandeln zu können. Ich finde, es sollte eigene Einheiten geben, die nur zum Beispiel für Großkonzerne zuständig sind. Für nichts gibt es auch, aber noch viel mehr natürlich. Das heißt, und wir können da mehr machen und vielleicht sagen Sie jetzt zu Recht, ja, ist alles schön und gut, aber müssen wir nicht auch im Rahmen etwas ändern? Müssen wir? Natürlich brauchen wir auch ein anderes Steuersystem. Weil das jetzige Steuersystem ist nicht für einen globalen Handel gemacht worden und schon gar nicht für einen digitalen. Das sind nationale Steuersysteme, wo man sich dann irgendwann eine Logik überlegt hat, wie das ist, wenn Unternehmen in 2, 3, 4, 5 Ländern aktiv sind. Nur haben wir heute einen ganz anderen Markt. Wir haben Unternehmen, deren gesamte Konzernstruktur ist schon so gebaut worden, dass man gut Gewinne verschieben kann. Das ist unser Steuersystem, die Logik dahinter ist ungefähr 100 Jahre alt, aber die Firmen, die wir heute haben, die haben viel modernere Konstrukte. Und das Problem ist gleichzeitig, es sind nicht nur die Unternehmen selbst, es ist auch, wie Staaten bisher reagieren. Ich zeige Ihnen eine Sache, das ist von der EU-Kommission, ein Bericht 2018 des Trends der Steuern. Und es ist, okay, es ist jetzt nicht so gut sichtbar, aber Körperschaftssteuer. Und diese Vierecke, das ist die Körperschaftssteuer, die Höhe im Jahr 2000. Und das ist die Körperschaftssteuer 2018. Und Sie sehen, in jedem einzelnen europäischen Land außer Malta, jedes einzelne Land hat die Steuern für Unternehmen auf Unternehmensgewinne gesenkt. Jedes einzelne Land. Ich meine, muss man sich nicht wundern, dass Staaten weniger Geld haben. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wenn der Steuersatz gleich geblieben wäre, ich sage gar nicht erhöhen, gleich geblieben wäre, hätten Staaten jetzt mehr Geld, womöglich, vielleicht auch nicht, das ist ein Streitthema, okay. Aber was gleichzeitig auch der Fall ist, Unternehmenssteuern sinken hier, sehen wir, was gestiegen ist, das ist die Mehrwertsteuer, die wir alle zahlen. Die ist in der Großzahl, Mehrzahl der europäischen Länder gestiegen, Österreich nicht. Die war hier 2000 und ein bisschen mehr 2018. Aber das ist ein Indikator, dass sich die Steuerlast verschiebt und stärker auf die breite Masse und weg von zum Beispiel manchen Unternehmen. Das wird auch als Steuerwettbewerb bezeichnet. Und manchmal wird es auch als Race to the Bottom bezeichnet, wenn man es ganz besonders kritisch sieht. Man kann über all diese Dinge streiten, aber man kann nicht streiten darüber, dass die EU das mittlerweile als Problem sieht, weil die mittlerweile einen Bericht nach dem anderen rausbringen, wo sie sagen, wir müssen irgendwas machen, weil wir haben in unserem Steuersystem irgendwo ein Problem. Es gibt eigene Berechnungen der EU, dass europaweit Steuern verloren gehen, aufgrund der Möglichkeit, Gewinne zu verschieben und nicht in Europa zu versteuern. Das kann man mittlerweile messen. Das heißt, ein guter Zugang wäre, Steuerwettbewerb zu stoppen. Und das Interessante ist, da gibt es einen Vorschlag, ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Es gibt den Vorschlag einer globalen Mindeststeuer, das wird auf OECD-Ebene gerade überlegt. Olaf Scholz, der deutsche Finanzminister, ist eigentlich der größte Verfechter. Die Idee ist, dass wenn zum Beispiel ein Unternehmen in einem Land wie den Bahamas seine Gewinne quasi nicht versteuert, also nicht, keine Steuern anfallen, also ist legal, aber es ist halt nicht so viel, dass dann das Land, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, quasi einen Aufschlag machen kann auf diese Mindeststeuer. Und damit wird es nicht mehr so attraktiv für Länder, dauernd Dumping zu machen, weil man wieder einen Aufschlag machen kann. Und gleichzeitig wäre das wahrscheinlich auch für Länder, die so niedrige Steuern haben, teilweise gut, weil die dann auch wieder die Steuern auf das heben können. Weil es dann immer klar ist, das ist der Mindestsatz. Das ist so ein Zugang. Es gibt viele Zugänge. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das wirklich Interessante ist, es gibt ja Probleme, wo man sagt, puh, ich habe keine Ahnung, was die Lösung ist. Das Spannende ist, bei den Steuern gibt es wirklich Lösungen. Also da gibt es wirklich viele Ansätze. Kann man immer streiten, was das beste Konzept ist, aber es gibt auch realisierbare Konzepte. Und da bringe ich noch ein letztes Beispiel und dann höre ich schon auf. Also es geht auch darum, digitalen Reichtum mit Steuern greifbar zu machen. Und da gibt es ein bisschen eine wirklich super visionäre Idee, aber ich erzähle die kurz. Wir dürfen ein bisschen unorthodoxer sein. Man könnte sich natürlich auch überlegen, ganz ungewöhnliche neue Steuern einzuführen. Weil ein bisschen ein Problem ist, die großen Gewinne, die gehen an einzelne Unternehmen, die super erfolgreich sind, die auch vielleicht super Produkte haben. Facebook, so viel ich auch kritisiert habe, hat schon eine gute Oberfläche, gut designt. Google hat natürlich erstklassige Produkte. Apple hat auch erstklassige Produkte. Aber sie zahlen allesamt, also sind alle sehr gut im Steuern vermeiden, sagen wir so. Und gleichzeitig ist interessant, diese Technikunternehmen, da glaubt man immer, die haben das alles sich selbst erarbeitet. Die sind einfach so kreativ und innovativ. Aber wissen Sie was? Ganz so stimmt das auch nicht, weil es ist so, dass teilweise diese Technikunternehmen auf Technologie aufbauen, die der Staat finanziert hat. Das Internet an sich hat die USA gestartet. Und ich gebe nur ein Beispiel, wenn Sie heute einen Computer benutzen, haben Sie wahrscheinlich eine Festplatte drin, als andere würde mich sehr wundern, sagen wir so. Heutige Festplatten sind möglich, weil zwei Wissenschaftler, der Deutsche Peter Grünberg und der Franzose Albert die haben einen Effekt entdeckt, nämlich den Riesenmagnetowiderstand. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das ist. Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht verstanden. Es ist sehr kompliziert. Einigen wir uns darauf. Aber dieser Effekt hat es möglich gemacht, heutige Festplatten zu entwerfen. Und die sind beide an europäischen Universitäten. Und ihre Forschung wurde unter anderem vom amerikanischen Energieministerium gefördert. Also total auch von staatlicher Hand mitgefördert. Und diese Forschung hat es ermöglicht, dass diese Konzerne heute ihre Computer bauen können. Das haben die nicht selbst erfunden. Das waren teilweise staatliche Universitäten mit öffentlichen Geldern. Nur die profitablen Gewinne sind dann oft eben natürlich in der Privatwirtschaft. Ist auch logisch in unserem System. Aber was sehr interessant ist, als die beiden im Jahr 2007 den Nobelpreis für Physik bekommen haben, für diese Entdeckung, die ich Ihnen nicht beschreiben kann, also aber auf jeden Fall eine große Entdeckung, dass man dafür den Physik-Nobelpreis bekommt, wurde unter anderem in der Rede, in der Laudatio dafür, der iPod erwähnt. Weil das ist so ein kleines Gerät, aus heutiger Sicht riesengroßes, aber damals kleines Gerät, wo so viel Musik drauf gespeichert werden kann, dass das möglich ist. Das geht nur wegen dieser Entdeckung. Das heißt, eines der wichtigsten Produkte in der Apple-Konzerngeschichte ist wegen dem möglich geworden. Und das habe alles nicht ich ausgegraben, muss ich sagen. Das hat die Mariana Mazzucato ausgegraben, die ist Ökonomin. Die hat nämlich ein Buch über dieses Thema geschrieben, das heißt Das Kapital des Staates, wo sie unendlich viele Beispiele bringt, wo der Staat Entwicklungen gefördert hat, die dann aber kommerziell verwendet werden, was auch okay ist. Nur sie sagt, wenn der Steuerzahler die Anschubfinanzierung macht, also die wirklich Risikofinanzierung am Anfang, dann soll er am Ende mehr bekommen dafür. Und sie hat da etliche Vorschläge, was man tun könnte. Einer ist zum Beispiel, dass es eine Art Tantiemensystem gibt, wenn ein Unternehmen dann sehr erfolgreich ist, basierend auf einer Entwicklung, die der Steuerzahler mitgefördert hat, dann sollen sie Tantiemen zahlen. Es gibt auch andere Vorschläge. Aber ich bringe Ihnen dieses eine Beispiel nur, um es konkret zu machen. Natürlich ist ein anderes Steuersystem möglich. Natürlich können wir uns Dinge einfallen lassen. Und der Witz ist ja auch, wenn man von Steuern redet, heißt, ja, das können sich aber alle nicht leisten. Bitte, Facebook und Google und Apple, die können sich diese Steuern leisten. Also wir reden hier wirklich nicht von armutsgefährdeten Unternehmen. Es ist eher umgekehrt, dass wir anderen Sorgen haben sollten, sagen wir so. Worauf ich hinaus will, ist ganz einfach, wer gibt die Vision für das Internet vor? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nicht einfach sagen, wir lassen die Dinge, wie sie sind und die werden sich schon alles gut selbst einrichten, sondern wir wollen selbst den Rahmen schaffen. Wir Bürger, die Politik, die vom Bürger gewählt ist, die sollen die Rahmenbedingungen stärker mitfördern. Ich finde, das ist ja normal, das war immer der Fall. Ich gebe ein Beispiel. Als das Telegrafensystem erfunden wurde, wurde es mit der Zeit reguliert. Als das Radio erfunden wurde, wurde beschlossen, wie das ist mit den Frequenzen. Wir haben immer nach einer gewissen Zeit, nachdem Technologie eingeführt wird, immer einen gewissen Regulierungsbedarf. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo es besonders klar ist, und damit schließe ich schon, das ist mein Ende, ich schwöre. Das ist ein Auto. Das ist ja lustig, man sieht nämlich daran so schön, wie die ersten Autos waren. Das ist, schaut eigentlich aus wie eine Kutsche, nur es gibt da keine Pferde. Also die Pferde fehlen halt gerade noch. Die ersten Autos, die waren sehr kurios. Die waren wahnsinnig schlecht aus heutiger Sicht. Die konnten nicht so schnell fahren. Die hatten keine Scheibenwischer. Gurte gab es nicht. Und es war so, aber sie waren schon faszinierend. Und einige Leute haben schon gedacht, ui, das Auto, das wird vielleicht einiges ändern. Und was die Menschheit gemacht hat, ist, je wichtiger Autos wurden, je schneller sie wurden, desto mehr Gesetze haben wir gemacht für den Straßenverkehr und auch desto mehr Industriestandards gab es ganz einfach. Und jetzt, immer wenn ich dieses Beispiel bringe, sagt irgendwer im Publikum, ja, aber VW. Vollkommen richtig. Wir wissen, dass auch bestehende Konzerne manchmal Betrug begehen. Aber das ist Betrug. Das heißt, sie halten etwas nicht ein, was sie einhalten müssten. Aber es gibt zum Beispiel die Automobilindustrie ist ein Bereich, da gibt es wahnsinnig viele Auflagen. Sie müssen mit Ihrem Auto jedes Jahr zum Pickerl. Das ist nicht von Gott gegeben, das hat irgendwer mal entschieden. Vielleicht stört sie es, aber wurde gemacht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Der Witz ist, natürlich ist das nicht leicht, gute Gesetze zu machen. Weil das Auto, da waren offensichtlich die Gesetzgeber am Anfang auch sehr überfordert. Das ist ein Bild aus Großbritannien, reales Bild. Und ich zeige es Ihnen jetzt als Ganzes. Sie werden das nicht wahrscheinlich, vielleicht wissen Sie nicht ganz genau, was das ist, aber das ist im Jahr 1865, wurde der Red Flag Act, so ist er bekannt, beschlossen. Und der hat dann jetzt die Vorgabe gemacht, dass wenn man ein Auto besitzt, dann muss jemand mit einer roten Flagge davor laufen, um entgegenkommende Passanten und Kutschen zu warnen, dass dein Auto kommt. Und Überraschung, Großbritannien hat dieses Gesetz nicht mehr. Sie haben das dann irgendwann aufgehoben, weil es schon recht bald sichtbar wurde, es ist eigentlich ein Trottelgesetz. Aber das ist eigentlich lustig, weil das wurde übrigens auch auf Druck natürlich der Kutscherlobby gemacht, weil die das nicht so toll fanden. Aber das Interessante ist, man könnte natürlich sagen, auch da, am Anfang einer Technologie kann sein, dass der Gesetzgeber wirklich Unsinnsgesetze verabschiedet, aus Angst. Wenn man sich irgendwas einreden lässt, was dann eigentlich nicht so das reale Problem ist oder weil es bessere Lösungen gibt. Eine bessere Lösung ist eine gute Straßenverkehrsordnung, statt dass vor jedem Auto jemand mit einer roten Flagge laufen muss, würde ich sagen. Aber man könnte jetzt so sagen, naja, offensichtlich, vielleicht sollten wir nicht regulieren, vielleicht sollten wir keine Gesetze machen, weil es kann ja so dumme Gesetze geben. Nur ich glaube nicht, dass das die Lektion des Autos sein kann, weil wir haben ja beim Auto dann nicht gesagt, okay, das eine Gesetz war so dumm, wir machen jetzt niemals wieder Gesetze, sondern wir haben gesagt, das eine Gesetz war dumm, aber vielleicht machen wir ein gescheites Gesetz. Und ich glaube, das wird uns auch beim Internet bevorstehen. Ich bin ein bisschen technokratisch, ich weiß, aber ich glaube, die Realität ist, wir werden im Internet auch sehr viele schlechte Gesetze erleben in den nächsten Jahren oder Gesetze, die dann nicht funktionieren oder Gesetze, die überbordend sind. aber es wird der Weg hin zu besseren Gesetzen sein. Und wie bei jedem Tool, bei jedem Instrument, das wichtig ist und das mächtig ist, müssen wir uns einfach als Gesellschaft darauf einigen, wie wir für Sicherheit sorgen. Und ich glaube, die nächsten 10, 20, 30, noch mehr Jahre, die werden dieser Kampf für ein sichereres und auch ein demokratischeres Internet sein. Danke.